Kapitel des Korintherbriefes, der ersten vier Verse. Der Korintherbrief richtet sich an die Gläubigen und nicht an die Menschen, die von Jesus noch nichts gehört haben oder nichts wissen wollen. Und heute geht es um Geld. Ja. Hat mal jemand gesagt, man muss zweimal bekehrt werden, einmal im Herzen und einmal am Geldbeutel. Aber es gilt für mich genauso wie für euch auch. Gut, der Paulus schreibt an die Gemeinde, was so dann die Sammlung für die Heiligen in Jerusalem betrifft, so haltet auch ihr es damit ebenso, wie ich es für die galatischen Gemeinden angeordnet habe. Am ersten Tag jeder Woche, das heißt also sonntäglich, lege jeder von euch in seinem Haus etwas beiseite und spare so viel zusammen, wie seine Verhältnisse es gestatten, damit die Sammlungen nicht erst nach meiner Ankunft stattzufinden brauchen. Wenn ich dann bei euch eingetroffen bin, werde ich die von euch bezeichneten Vertrauensmänner mit Briefen entsenden, damit sie eure Liebesgabe nach Jerusalem bringen. Ist es aber der Mühe wert, dass auch ich hinreise, so sollen sie mit mir zusammenreisen. Ja, eine Aufforderung für Menschen mit der Gemeinde Jerusalem zu spenden. Unser Geld, ein heikles Thema, da lassen wir uns eigentlich nicht gerne reinreden. Da haben wir alles geregelt irgendwie, ja, wie wir damit zurechtkommen. Aber Gottes Wort redet rein. Er nimmt da keine Rücksicht auf unsere Empfindlichkeiten, sondern zeigt uns klar, ich sag dir, wie du damit umgehen sollst. Denke mir nur an die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Der Samariter stellte sein eigenes Vorhaben zurück. Vielleicht war er geschäftlich unterwegs. Kann man davon ausgehen, dass das so war? Er stellte das zurück. Er kümmerte sich um den schwer Verwundeten, brachte ihn in eine Herberge. Geld spielte für ihn keine Rolle. Versorgt ihn, hat er gesagt. Versorge ihn. Und er gab dann Geld an den Herbergsvater und sagte, wenn es nicht reicht, ich gebe auch noch mehr dazu. Grenzenlos. Er zeigte kein Limit auf. Ich bin bereit, noch so und so viel zu geben. Der barmherzige Samariter sagte, ich gebe, was nötig ist. Und das Beispiel nennt Jesus als Liebe zu seinem Nächsten. Oder denken wir an den reichen Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt, Meister, was muss ich Gutes tun, um ewiges Leben zu erlangen? Er antwortete, was fragst du mich über das Gute? Nur einer ist gut. Willst du aber ins Leben eingehen, so halte die Gebote. Welche, entgegnete er. Jesus antwortete, diese, du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht falsches Zeugnis ablegen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der Jüngling erwiderte ihm, dies alles habe ich beobachtet. Was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein? So gehe hin, verkauf dein Hab und Gut und gib den Erlös den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als der Jüngling das Wort gehört hatte, ging er betrübt weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Und Jesus aber sagte zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sag euch, für einen Reichen wird es schwer sein, ins Himmelreich einzugehen. Nochmal sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingeht. Als die Jünger das hörten, wurden sie ganz bestürzt und sagten, ja, wer kann denn dann gerettet werden? Jesus aber blickte sie an und sagte zu ihnen, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Oder denken wir an die arme Witwe, die zwei Schärflein in den Gotteskasten warf. Und da rief Jesus seine Jünger herbei und sagte ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die etwas in den Opferkasten getan haben. Denn jene haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Sie aber hat aus ihrer Dürftigkeit heraus alles, was sie besaß, eingelegt. Ihren ganzen Lebensunterhalt. So gibt es viele Stellen in der Bibel, wo wir mit unserem Besitz, mit unserem, was wir haben, angesprochen werden. Wie Gott es sieht, wie wir damit umgehen sollen. Und wir merken, das sind herausfordernde Begebenheiten. Über all diesen finanziellen Ereignissen steht aber ein Motto: Liebe. Die Liebe des barmherzigen Samariters zu dem unter die Räuber gefallenen. Das war Liebe. Die Liebe der armen Witwe zu Gott. Das war Liebe zu Gott. Ja. Und nun erlaubt sich auch Paulus, der Gemeinde in Korinth, in ihre finanziellen Angelegenheiten reinzureden. Seine Anweisungen sind klar und schlicht. Also sehr einfach. An jedem ersten Wochentag legt ein jeder von euch etwas zurück von dem, was er erübrigen kann. Also jetzt nichts Herausforderndes. Ja, damit man so über die Wochen und Monate hinweg etwas ansammelt. Jeder in seiner Verantwortung. Und wenn Paulus dann kommt, hofft er, ja, so viel Geld zu bekommen, dass es sich lohnt, das der Gemeinde in Jerusalem zu überbringen, die unter großer Armut leidet. Er ging davon aus, dass die Gemeinde in Korinth auch die Geschwister in Jerusalem liebt. Gottes Wort bezeichnet alle Menschen, die an Jesus glauben, als seine Kinder. Wir sind also Geschwister untereinander. Und wir können uns ja unsere leiblichen Geschwister nicht aussuchen. Auch hier in der Gemeinde kann man sich nicht jeden aussuchen. Vielleicht wünscht man sich manchen dazu, der aber nicht dazu gehört. Vielleicht hat man mit manchen Probleme. Das ist unter Geschwistern üblich. Aber doch gilt für alle Geschwister, dass sie sich untereinander lieben sollen. Denn wir sind alle von Gott begnadigte Sünder. Von Gott begnadigte Sünder. Keiner ist hier, weil er so gut ist. Ich kann sagen, ich bin hier, obwohl ich so schlecht bin. Aber begnadigt. Der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der das ganze Weltall in seiner Hand hält und der sogar weiß, wie viele Haare du auf deinem Haupt hast, der allwissende Vater im Himmel, er hat seinen Sohn gesandt, um uns zu retten. Obwohl er alles von uns weiß, obwohl er weiß, was er mit uns für Stress haben wird, sage ich mal, mit unseren Sünden, mit unseren Eigenarten, mit unserem Stolz, er will uns bei sich haben. Keiner von uns hat das verdient. Jeder von uns lebt von Gottes unvorstellbarem Erbarmen. Jeder von uns wird von Gott so geliebt, dass ihm nichts zu viel ist, uns zu retten, uns auf ewig bei sich zu haben. Er will mit uns ewig zusammen sein. Etliche von uns sind ja Eltern, haben Kinder, mehrere Kinder. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, es war für uns immer Stress, wenn die Kinder zankten. Und es ist wunderbar gewesen, wenn sie harmonisch miteinander spielten. Ja. Und ich freue mich heute über meine Erwachsenenkinder, wenn sie sich gut verstehen. So freut sich auch Gott, wenn wir uns untereinander lieb haben. Und so gibt es in der Gemeinde Jerusalem Geschwister, die Not leiden. Paulus hat der Gemeinde in Korinth von den Nöten der Geschwister in Jerusalem berichtet. Und für Paulus war es selbstverständlich, da zu helfen, mit finanziellen Mitteln. Und für ihn war es auch selbstverständlich, dass Liebe zu allen Geschwistern in unseren Herzen ist, auch wenn diese Geschwister weit weg sind. Gott zweckentfremdet unser Geld. Es dient nicht mehr mir zu einem angenehmen Leben. Es dient nicht mehr mir zum Mehr ansammeln. Gott widmet das Geld um unter dem Aspekt der Liebe zum Nächsten. Liebe üben durch Geld geben, durch Helfen. Paulus spricht auch von der Liebesgabe. Damit hat der Götze Mammon nicht gerechnet, dass man das Geld so umdrehen kann, dass es zu einer Liebesgabe wird. Der Götze Mammon, wisst ihr, was er will? Immer mehr. Hat nie genug. Habt ihr schon mal Kontakt mit einem Finanzierungsberater gehabt? Wie kann man es anlegen, damit es noch mehr wird? Mehr, mehr, mehr. Und wenn wir mal mehr haben, dann ist das nur eine kurze Befriedigung. Es dauert nicht lang, dann will ich wieder mehr haben. Wir staunen ja über die ganz Reichen in der Welt, diese Milliardäre. Die haben auch nie genug. Es ist unglaublich. Geld macht nicht zufrieden. Geld macht nicht glücklich. Es macht verrückt. Und sie nehmen dafür auch vieles in Kauf, die Milliardäre. Oft sie lassen dafür andere für sich arbeiten, vielleicht unter schlimmen Bedingungen. Aber sie fragen nichts danach. Sie fragen nur danach, wie bekomme ich mehr? Wie kann ich meine Gewinne steigern, mein Reichtum steigern? Was sagt Jesus zu dem reichen Jüngling? Verkauf alles, was du hast. Gib das Geld den Armen, dann folge mir nach. Geld als Mittel, Liebe zu üben, das möchte Jesus. So sollen wir mit unserem Geld umgehen. Und Paulus hatte ja den Christen in Jerusalem versprochen, dass er für sie sorgen wird, dass er in ihrer Not helfen will durch die Spenden in den Heiden, bei den Heidenchristen. In unserem heutigen Text geht es also nicht darum, den Armen, denen wir begegnen, dem Nächsten zu helfen, sondern auch den Geschwistern, die irgendwo in Not sind. Und Paulus ist der Überbringer der Information, sonst hätte die Gemeinde in Korinth das ja gar nicht gewusst. Heute über Internet und sowas kriegt man da viel, viel mehr mit, wie es anderen geht. Ja, wie gehen nun die Korinther mit der Aufforderung um? Wird man erstmal denken, okay, die halten sich dran, die machen das so, wie Paulus gesagt hat. Aber wenn man dann den zweiten Korintherbrief weiterliest, dann stellt man da fest, dass da jetzt zwei ganze Kapitel zu diesem Thema stehen. Offensichtlich hat seine Aufforderung im ersten Korintherbrief kaum Resonanz gefunden. Und ich glaube, das ist auch typisch für uns alle. Wir können hunderte Predigten hören über unser Geld, wie wir damit umgehen sollen. Die Resonanz in unserem Herzen ist schwierig zu erreichen. Und im zweiten Korintherbrief berichtet dann Paulus von der Opferfreudigkeit der Gemeinden in Mazedonien. Ich will euch das mal vorlesen, was er jetzt den Korinthern da schreibt. Ich will euch berichten, Brüder und Schwestern, was Gottes Gnade in den Gemeinden in Mazedonien bewirkt hat. Sie hatten viel zu leiden und haben es nicht nur standhaft ertragen. Vielmehr wurde ihre Freude im Glauben nur umso stärker und führte trotz ihrer großen Armut zu einer erstaunlichen Hilfsbereitschaft. Ihr könnt es mir glauben, sie spendeten so viel sie konnten, ja, noch mehr. Und sie taten es ohne Aufforderung. Sie haben sich mir geradezu aufgedrängt und darum gebeten, sich an diesem Werk der Gnade Gottes beteiligen zu dürfen. An dieser Hilfeleistung, in der die Verbundenheit mit der Gemeinde in Jerusalem zum Ausdruck kommt. Sie taten dabei noch mehr, als ich gehofft hatte. Sie schenkten sich selbst, zuerst dem Herrn und dann dem Willen Gottes, gemäß auch mir. Sie handelten aus Liebe zu den Geschwistern in Jerusalem. Und er schreibt dann auch, deshalb habe ich Titus zugeredet, dass er sich bei euch um diese Sache kümmert. Er hat ja schon früher bei euch damit angefangen. Nun soll er euch helfen, dieses Werk der Gnade auch zu Ende zu bringen. Also mehrfach das Werk der Gnade, wenn wir dieses Geld spenden für Menschen, für Geschwister, die Not leiden. Ja, Paulus betont auch, ich gebe euch keinen Befehl, ich sage euch nur, wie hilfsbereit andere sind, um euch dadurch anzuspornen. Paulus bezeichnet die Geldsammlung für die Geschwister in Jerusalem als Werk der Gnade Gottes. Gott gibt uns, damit wir geben können. Gott gibt uns, damit wir geben können. Er gibt uns nicht, dass wir alles für uns behalten. Wenn wir also geben können, dann heißt das doch, dass Gott uns reich beschenkt hat. Wenn wir den Bedürftigen von unserem Geld abgeben, dann haben sie sich das nicht durch eine eigene Leistung verdient. Sie haben dafür keine Leistung gebracht. Das ist auch für sie reine Gnade, was sie dann bekommen. Auch von Seite der Spender, hier also der Korinther oder auch von unserer Seite. Gott möchte, dass wir diese Liebe in unserer Welt aussehen. Damit machen wir seine Gnade in unserem Leben sichtbar. Wir machen seine Gnade in unserem Leben sichtbar, wenn wir so handeln mit unserem Geld. Trachte zuerst nach Gottes Reich. Dann wird euch alles andere zufallen. Wenn wir diese Liebe üben, ist das ein Stück Gottes Reich geschaffen auf dieser Welt. Da hat der Satan nichts mehr zu melden. Da hat er was verloren. Wenn wir diese Liebe weitergeben, dann tun wir ja etwas, wo Jesus gesagt hat, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das heißt, mein Gegenüber ist Jesus, der König. Ich habe Gottes Reich geschaffen auf dieser Welt, mit dieser Liebe zum Nächsten, mit dieser Handlung. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, auch mit dieser Gabe. Alles andere wird euch zufallen, sagt er. Ihr werdet keine Not haben deswegen. Denkt dran, sagt Paulus, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. So sieht es Paulus also. Es ist wie ein Säen des Samens. Und da geht etwas auf. Und es soll euch nicht leid tun, wenn ihr gegeben habt. Es soll euch nicht leid tun. Ihr sollt dankbar und froh sein, dass ihr das könnt. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Die anderen, nee, das mag Gott nicht. Gott, der dem Sämann Saatgut und Brot gibt, wird auch euch Samen geben und ihn wachsen lassen, damit eure Wohltätigkeit eine reiche Ernte bringt. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Dann werden viele Menschen Gott wegen der Gaben danken, die wir ihnen von euch übergeben. Das ist also auch ein Unterschied, wenn wir Menschen einfach so helfen, dem Nächsten, der auf der Straße ist, wie auch immer. Oder wenn wir Menschen helfen, die unsere Geschwister sind, die werden Gott loben und danken für die Gnade, die sie bekommen, für das, was man ihnen gibt. Sie werden beten für diejenigen, von denen sie das Geld bekommen haben. Es gibt also einen Unterschied, ob wir Glaubensgeschwistern helfen, die in Not sind, oder ob wir anderen helfen. Mit Glaubensgeschwistern helfen, vermehren wir das Lob Gottes. Und sie werden Gott danken wegen dieser Gaben. Dieser Liebesdienst, schreibt Paulus, soll ja nicht nur die Not der Gemeinde in Jerusalem lindern, sondern darüber hinaus viele Menschen zum Dank zu Gott bewegen. Wenn ihr euch in dieser Sache bewährt, werden die Brüder und Schwestern in Jerusalem Gott dafür preisen. Sie werden ihm danken, dass ihr so treu zur guten Nachricht von Christus steht und so selbstverständlich mit ihnen und mit allen teilt. Und weil sie sehen, dass Gott euch in so überreichem Maß seine Gnade erwiesen hat, werden sie für euch beten und sich nach euch sehnen. Ja, man schafft damit also auch gegenseitige Liebe. Man merkt plötzlich, das sind Menschen da, denen sind wir nicht egal. Sie sind unsere Geschwister. Welch ein Segen ruht auf dieser Liebesgabe. Es kommt zum Dank und Lob Gottes. Es kommt zur Liebe zu den Spendern. Und man sehnt sich nach ihnen, sie also kennenlernen möchte. Man möchte mit ihnen Gemeinschaft haben. Und sie beten für diese Geschwister, die ihnen so geholfen haben. Ja, in Galater schreibt Paulus, solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Ja, haben die Worte von Paulus im 2. Korintherbrief jetzt Erfolg? Die Frage stellen wir uns mal wieder. Mein Eindruck, jetzt muss ich das so sagen, mein Eindruck ist, nein. Nein. Im Brief an die Römer schreibt ja Paulus, dass er die Römer mal besuchen will, aber vorher noch nach Jerusalem reisen wird, um die Gabe zu überbringen, die in der Gemeinde Mazedonien und Achaia gesammelt wurde. Er spricht nicht von der Gabe, die in Korinth gesammelt wurde. Also das war mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass das inständige Bitten von Paulus fruchtlos blieb. So sieht es aus. Denken wir daran. Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Und trachtet zuerst nach Gottes Reich. Wenn wir diese Liebe üben und anderen geben, ist das ein Stück Gottes Reich geschaffen auf dieser Welt. Ein kleines Stück, aber es ist ein wichtiges Stück. Es ist das Herz eines anderen Menschen, was erreicht wird. Mit dieser Liebe wird Gottes Reich Realität in dieser Welt. Da hat Satan verloren. Beten wir darum, dass wir mit unserem Geld so umgehen, wie Gottes will, damit wir seinen Liebesdienst erfüllen und Gottes Reich bauen. Amen.